Ja, mein Thema heute Morgen ist die Kraft der Wahrheit, Liebe und Gnade in der Ehe. Man kann das alles auch anwenden auf Beziehungen. Also wir könnten auch sagen, die Kraft der Wahrheit, Liebe und Gnade in einer engen Beziehung. Ich möchte mal ein etwas provokatives Bild am Anfang bringen und ein Zitat. Die meisten Menschen, die in den Hafen der Ehe fahren, ahnen nicht, dass dort ein Kriegsschiff vor Anker liegt. Wenn ihr jetzt denkt, ich habe ein sehr zynisches Bild auf Ehe, dann stimmt es nicht. Ich fand es nur ein bisschen witzig oder lustig, dieses Zitat. Es ist, ich weiß nicht, von wem das ist. Und es enthält einfach einen kleinen Funken Wahrheit. Aber damit ich nicht falsch verstanden werde, ich habe Ehe in den letzten 15 Jahren mindestens sehr geliebt und meine Frau auch. Und wir haben das total genossen, verheiratet zu sein, ein Gegenüber zu haben, eine Unterstützung zu haben. Das ist alles wirklich ganz wunderbar. Aber ich möchte heute Morgen einfach einen speziellen Gedanken weitergeben, der mich sehr fasziniert hat, als ich den gelesen habe in diesem Ehebuch von Timothy und Kathy Keller. Dieses Buch heißt Ehe, Gottes Idee für das größte Versprechen des Lebens. Ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, es hat 250 Seiten.
Du musst auch noch einen Stuhl holen.
Die meisten Leute lesen dicke Ehebücher nicht. Deswegen denke ich, dass es die wenigsten von euch lesen werden. Und deswegen bin ich ganz frei, einfach aus diesem Buch viele Gedanken weiterzugeben. Also nochmal, das Thema ist die Kraft der Wahrheit, Liebe und Gnade in der Ehe. Noch ein anderes Zitat über den Hafen der Ehe am Anfang. Die meisten Menschen erreichen den Hafen der Ehe über das Meer des Verliebtseins, dessen Wasser berauschend sind. Vielleicht können wir uns noch daran erinnern, auch wenn es schon lange her ist, als wir uns verliebt haben in unseren Partner, mit dem wir jetzt verheiratet sind. Da haben wir alles irgendwie toll gefunden beim anderen. Und irgendwann merken wir dann auch die Macken beim anderen. Und dann irgendwann dämmert uns auch, dass wir vielleicht einiges an Energie in die Ehe stecken müssen, damit es einigermaßen funktioniert. Von einem Eheberater habe ich mal gehört, dass er der Meinung ist, dass etwa nach einem halben Jahr nach der Hochzeit viele Probleme anfangen bei Leuten, die eine problematische Ehe haben. Also da hat er ganz viele gefragt und die sagten nach einem halben Jahr, weil man da eben, da hören die Schmetterlinge manchmal auf zu fliegen und dann sieht man einfach auch die Macken beim anderen. Ganz toll wäre es, wenn wir in solchen Momenten dann sehen könnten, die Ehe ist eine Reise, und zwar eine Reise in so eine neue Schöpfung, die Gott aus uns machen will, dass er uns einfach verändern will in das Bild Jesu. Das ist Gottes großes Ziel. Das wissen wir alle hoffentlich. Okay, jetzt kann es losgehen. Es geht also in der Ehe ganz stark um unsere Umgestaltung in das Bild Christi. Es geht nicht primär um unser Glück, es geht um unsere Heiligung. Und wenn ich das sage, dann möchte ich erklärend dazu sagen, dass ich auf jeden Fall denke, dass Gott unser Glück im Sinn hat, wenn er uns heiraten lässt und dass er mit Ehe was Wunderbares geschaffen hat. Aber ich glaube, das Glück kommt so als Nebenprodukt dazu, wenn es uns darum geht, in der Ehe einfach die Übungen zu lernen, die Gott uns lehren will. Er möchte uns nämlich umgestalten. Ich werde es noch ein paar Mal sagen. Was sind die Werkzeuge für diese Umgestaltung? Die Antwort: Wir müssen die Wahrheit sagen und dies in Liebe und mit der Kraft der Gnade Gottes. Ich erinnere uns an einen Vers aus dem Epheserbrief im Kapitel 4. Da sagt Paulus mal zu den Ephesern: Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Um wirklich hinzuwachsen zu Christus, brauchen wir Wahrheit und Liebe. Und die Ehe hat diese Macht, Wahrheit und Liebe zusammenzubringen. Und wie wir später noch sehen, die Gnade kommt noch als Drittes dazu. ein Vers über unseren Herrn Jesus, der am Anfang des Johannesevangeliums steht. Da lesen wir über ihn. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Da sehen wir ein anderes Begriffspaar, Gnade und Wahrheit. Und wir können alle drei einfach zusammenbringen, die die Ehe als Kraft wirklich hat. Das ist eine dreifache Kraft, die wir nutzen dürfen und annehmen dürfen, nämlich die Kraft der Wahrheit, der Liebe und der Gnade. Und ich möchte einfach diese drei Dinge nach und nach mit euch anschauen. Also, wir fangen an mit der Kraft der Wahrheit, dem Schlimmsten ins Auge sehen. Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph, vergleicht mal in einem seiner Werke die Menschen mit Teilnehmern eines Maskenballs. Und er sagt dann: Weißt du denn nicht, dass einmal eine Mitternachtsstunde kommt, da ein jeder sich demaskieren muss? Früher war es so, dass man zu einem Ball gekommen ist, zu so einem Maskenball, hat sich verkleidet, hat irgendeine Maske getragen, dass die anderen nicht sehen konnten, wer man ist. Und um 12 Uhr, um Mitternacht, musste man diese Maske abnehmen. Und dasselbe gilt auch für die Ehe. Ich kann mich nicht dauerhaft verstecken hinter einer Maske. Irgendwann muss ich diese Maske annehmen. Und es ist eben so, was wir, der ein oder andere von uns erlebt hat, also ich definitiv in unserer Ehe. Erst sieht man die Schokoladenseite und dann kommt auch das andere zum Vorschein. Und irgendwann wird mir vielleicht, auch wenn ich das nicht will, meine Maske abgerissen. Und dann muss ich mich auseinandersetzen, sowohl mit meinen eigenen Fehlern, Macken, zu Unzulänglichkeiten und auch mit denen des Partners. Wenn diese Maske weg ist, was sieht dann mein Partner für einen Menschen in mir? Bin ich vielleicht zutiefst ängstlich, was ihm vorher nicht aufgefallen ist? Mache ich mir vielleicht sehr viele Sorgen? Bin ich sehr stolz und rechthaberisch? Hat man ein starkes Zitat gelesen? Man kann entweder Recht haben oder eine Beziehung haben. Ich glaube, darüber sollten wir wirklich nachdenken. Und ich sage das zuallererst zu mir selbst. Bin ich vielleicht sehr starr und unflexibel? Bin ich ein Perfektionist, was meiner Meinung nach etwas krankhaft ist an manchen Stellen und oft so einen Hintergrund hat, der nicht ganz einfach ist? Bin ich vielleicht total leicht erregbar und explodiere schnell? Oder bin ich auf der anderen Seite extrem harmoniebedürftig und gehe jeder Auseinandersetzung aus dem Weg? Also, was wir sehen, die Charakterschwächen, die deinen anderen Mitmenschen lediglich milde Probleme bereiten, stellen für deinen Ehepartner und deine Ehe harte Brocken dar. Warum? Weil du einfach mit diesem Menschen viel Zeit verbringst. Und wenn wir in der Ehe wachsen wollen, und wirklich vorankommen wollen in unserem Charakter, dann müssen wir verstehen, dass die Ehe wirklich die Natur, die Kraft der Wahrheit hat, was bedeutet, uns zu zeigen, wer wir wirklich sind. Eine Frau namens Catherine Ann Porter hat mal gesagt, die Ehe ist der gnadenlose Enthüller, der große weiße Suchscheinwerfer, der auf die dunkelsten Flecken des menschlichen Wesens gerichtet ist. Wir können uns einfach nicht verstecken in einer Ehe, zumindest nicht auf Dauer. Und der einzige Weg in die Freiheit und in die Veränderung ist, wenn wir diesen Macken und Fehlern ins Auge sehen, anstatt die Augen davor zu verschließen. Es können uns nämlich nur die Dinge versklaven, vor denen wir die Augen verschließen, nicht die Dinge, die wir ans Licht bringen. Ich habe über 3 Jahre, kleiner Nebengedanke, mal mit 3 Jungs oder mit 2 Jungs, also 2 jungen Männern, so eine lebensverändernde Minigruppe gehabt. Wir haben uns jede Woche getroffen für eine gute Stunde, hatten unter der Woche sehr viel in der Bibel gelesen und haben uns dann ausgetauscht über 10 Dinge in unserem Leben, wie die gelaufen sind. Und im Wesentlichen war das ein Sündenbekenntnis aneinander. Wir haben über diese 10 Fragen geredet. Hast du jemanden aus deiner Umgebung verletzt? Bist du rein geblieben? Bist du deinen Mitmenschen in Wertschätzung begegnet? Hast du irgendwie Leute übers Ohr gehauen? Irgendwie solche Fragen waren da dabei. Und ich muss sagen, das hat zu einer ganz, ganz tiefen Gemeinschaft geführt, diese Ehrlichkeit. Und das wünsche ich mir so für unsere Gemeinden, dass wir ehrlich miteinander umgehen, zumindest in einem kleinen Kreis, zum Beispiel in einem Hauskreis-Setting. Das ist in unserer Gemeinde was ganz Wichtiges und da erleben wir das immer wieder. Oder in einem kleinen Freundschaftskreis. In den Sprüchen steht dieser Vers mal, Sprüche 27, 17, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Ich glaube, das trifft nirgendwo mehr zu als in einer Ehe oder in einer engen Freundschaft. Der nächste Punkt, dein Partner ist jemand Besseres. Was bedeutet es? Also nochmal, wenn wir heiraten, sehen wir in aller Regel nur, sehen wir unseren Partner durch so eine rosarote Brille und irgendwann mal sehen wir, dass da auch Verschmutzungen sind, die Gott letztlich entfernen will und uns vielleicht dazu gebrauchen will. Und dann ist es total hilfreich, wenn wir einfach unterscheiden können zwischen dem inneren Menschen, der wirklich das Gute tun will, wie Paulus das mal in Römer 7 sagt, und zwischen dem alten Adam, also unser alter Mensch, der einfach manchmal aktiver ist, als uns lieb ist, der uns zu hässlichen Taten oder Worten einfach führen kann. Und dann hilft es sehr, wenn man sagen kann, ich hasse es, wenn mein Partner das macht, aber das ist er nicht wirklich und das ist er nicht für immer. Was meine ich damit? Es ist sehr zerstörerisch, wenn wir unseren Partner auf seine Macken und seine Schwächen reduzieren. Das ist er nicht wirklich. Und ich habe leider in der Eheberatung das immer wieder erlebt, dass Leute extrem negativ über ihren Partner denken, dass sie ihn wirklich reduzieren auf die offenkundigen Fehler und seine innere Schönheit und das Gute einfach übersehen. Und wenn wir gerne hätten, dass das Gute bei meinem Partner immer mehr zum Vorschein kommt, dann hilft uns etwas, was Larry Crabb, und das ist ein amerikanischer Seelsorger, in einem Buch sagt, das heißt Connecting. Da sagt er, die Mahnung, das Richtige zu tun, wird zu einem elenden Druck, wenn nicht folgende Haltung dahinter steht, die sagt, und jetzt kommt das Zitat, ein längeres Zitat, ich finde es ganz, ganz hilfreich. Ich kann dich nicht dazu zwingen, etwas Bestimmtes zu tun, aber ich glaube, in dir steckt etwas, das ganz genau weiß, dass das, was du tust, falsch ist. Und wenn du Gott gehörst, dann ist in dir auch etwas, das das Richtige tun will. Ich glaube an dieses Leben in dir. Ich vertraue auf Gottes Wirken in dir. Und mehr als alles andere möchte ich, dass du im Kontakt mit mir eine Ahnung davon bekommst, dass Gott dich liebt und dir gnädig sein will. Hast du dir schon mal gedacht, dass du wirklich wenn du mit Menschen zusammen bist, dass du anderen eine Ahnung davon geben willst, dass Gott den anderen liebt und ihm gnädig sein will. Das ist wirklich ein großes Ziel, aber es sollte unser aller Ziel sein. Larry Crabb sagt weiter, wenn wir nicht so eine Haltung haben, dann verlassen wir uns bei der Beeinflussung von Menschen vor allem auf Druckmittel in all ihren hässlichen Erscheinungsformen. Schuldgefühle, Beschämung, Drohungen, Angst, Manipulation. Und das habe ich zusammen mit meiner Frau in vielen Ehen gesehen. Da gibt es Ehepartner, die nur am anderen herumnörgeln, die nur kritisieren und sie denken, dadurch irgendwas besser zu machen. Aber das Ergebnis ist, sie machen alles nur schlechter. Deswegen, wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen, wenn wir ganz bewusst sagen, ich möchte gern dazu helfen, dass mein Partner in das Bild Christi verändert wird, dann brauche ich diese Haltung der Liebe, auf die ich jetzt zu sprechen komme. Dann brauchen wir die Kraft der Wahrheit nicht zu fürchten. Also, mein nächster Punkt ist die Kraft der Liebe, die Erneuerung des Herzens. Die Ehe hat nicht nur die Kraft der Wahrheit, sie hat auch die Kraft der Liebe und der Annahme des anderen. die die tiefsten Wunden und Verletzungen unseres Lebens heilen kann. Es ist leider so, es ist einfach eine Wahrheit, eine Tatsache, dass wir alle in unsere Ehe kommen mit einem gewissen Selbstbild, dass das Ergebnis ist von Urteilen und Meinungen von anderen Menschen. Und sehr oft haben wir da verletzende Dinge gehört, meistens im Elternhaus, vielleicht in der Schule, vielleicht von guten Freunden. Und so ein Selbstbild ist oft sehr, sehr negativ. Und wenn wir einen richtig guten Ehepartner haben, der dafür einfach einen Sinn hat, dann kann er uns helfen, dieses Selbstbild dass dieses Selbstbild heilt. Ich war mal eingeladen bei einem Ehepaar, die waren so Mitte, Ende 60. Da hat die Frau sich total runtergemacht. Ihr Essen hat sie runtergemacht und andere Sachen auch. Ich habe dann ganz offen gefragt, sag mal, was hast denn du für ein Problem? Und sie hat mir dann, sie war ganz irritiert und hat gesagt, wie meinst du das? Und ich habe dann gefragt, ich würde einfach gern wissen, mit welchen Aussagen du aufgewachsen bist. Zum Beispiel, was hat dir dein Vater gesagt, als du klein warst? Und sie hat gesagt, das kann ich dir sagen. Er hat immer zwei Dinge zu mir gesagt. Du bist komisch. Es hing damit zusammen, dass sie hochsensibel war und einfach ein bisschen anders war als manche anderen Kinder. Und sie hat gesagt, das andere war, er hat gesagt, du bist zu dumm, einen Eimer Wasser umzuschütten. Und sie war Mitte oder Ende 60 und hat es immer noch geglaubt, dass sie zu dumm ist, irgendwas hinzukriegen. Das meine ich damit mit Selbstbild, mit dem man in eine Ehe kommt. Die gefährlichsten Aussagen sind allerdings die, die wir uns selber eingeflüstert haben. Aber jetzt kommt jemand durch meinen Ehepartner, jemand in mein Leben hinein, der diese Urteile, die andere über mich gesprochen haben, die ich vielleicht selber über mich ausgesprochen habe, zu einem guten Teil erlösen kann. Und wenn mein Partner mich wirklich liebt und mich so annimmt, wie ich bin, dann ist da drin ganz viel Kraft und Macht, viele unserer tiefsten Wunden zu heilen. Da möchte ich nochmal gern Larry Crabb zitieren, der sagt, unsere größten Probleme und Verletzungen haben ihren Ursprung in der Gemeinschaft, also in Beziehungen. Deshalb können sie auch nur dort gelöst werden. Es gibt ein Prinzip, das unser ganzes Leben durchzieht. Es besagt, dass gerade das, was uns den größten Schaden zufügt, auch am ehesten in der Lage ist, uns Gutes zu tun, nämlich Gemeinschaft, nämlich Beziehungen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir uns erst in der Gemeinschaft voll entfalten können. Unser Herz wird durch Geben und Nehmen gestärkt. Wo ein guter Austausch ist, da ist Leben. Wisst ihr, wenn mein Ehepartner mir sagt, der mich seit vielen Jahren sehr genau kennt, dass er mich wirklich liebt und dass er die guten Seiten bei mir einfach betont, dann kann das wirklich zu einer inneren Heilung führen. Bedingung ist, dass ich es zulasse. Und ich kenne Menschen, die das nicht zulassen, was ich als eine ziemliche Tragödie empfinde. Wisst ihr, viele haben das mit Begeisterung gelernt von Christus, als sie zu Gott gekommen sind, dass die Liebe Gottes einfach die großartigste Sache ist, die wir uns vorstellen können. Sie verleiht unserem Leben ein wunderbares Fundament, auf dem wir stehen können. Aber ich glaube, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir auch die Liebe eines Menschen brauchen, der sozusagen als verlängerter Arm Gottes uns die Liebe Gottes nahe bringt. Jemand, der uns mal in den Arm nimmt, wenn wir deprimiert sind und sagt, ich hab dich lieb und ich glaube an dich und du kriegst es schon hin. Also hat mir immer sehr viel bedeutet in meiner Ehe. Schließlich heißt es ja in 1. Mose 2, Vers 18, und gestern habe ich das schon mal zitiert, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Deswegen können wir sagen, die Liebe Christi und die Liebe deines Ehepartners sind ein mächtiges Paar im Leben. Und die heilende Macht der Liebe in der Ehe ist gleichsam eine Miniaturausgabe der heilenden Macht Jesu. Gott will mich sehr konkret durch meinen Ehepartner lieben. Das habe ich echt erlebt in unserer Ehe. Und es hat bei mir zu einer wirklich tiefen Heilung geführt. Dazu muss ich allerdings bereit sein, wenn ich meinem Partner damit helfen will, ihn mit Jesu Augen zu sehen. Wenn ich ihn wirklich lieben will, dann ist es mir zum Beispiel wichtig, die Liebessprache des anderen zu verstehen und ihm Liebe auf eine Art und Weise zu vermitteln, die auch ankommt. Eines der bekanntesten Ehebücher, die ganz bestimmt auch viele von euch kennen, sind die 5 Sprachen der Liebe von Gary Chapman. In diesem Buch behauptet Gary Chapman, dass es 5 Sprachen gibt, in denen wir Liebe empfinden. Ich will euch die kurz nennen, ohne zu sehr darauf einzugehen. Lob und Anerkennung, also liebevolle Worte, das ist oft das, wodurch jemand sich sehr geliebt fühlt, wenn er solche Worte hört. Andere fühlen sich geliebt, wenn sie Zweisamkeit erleben dürfen mit ihrem Partner. Andere fühlen sich sehr geliebt, wenn sie Geschenke bekommen. Das mögen oft kleine Geschenke sein, aber Geschenke, die von Herzen kommen. Für jemand anderen ist Zärtlichkeit, ich meine jetzt nicht Sexualität in erster Linie, sondern Zärtlichkeit, die Liebessprache, durch die er Liebe empfindet. Und meine Liebessprache zum Beispiel ist Hilfsbereitschaft. Ich zerfließe, wenn mir jemand hilft, selbst bei kleinen Dingen. Da fühle ich mich geliebt. Und jeder Mensch empfindet es auf eine andere Weise. Manche haben auch mehrere Liebessprachen natürlich. Und viele würden sagen, es gefällt mir alles gut, auch gut. Aber es gibt in der Regel eine Liebessprache, bei der wir am meisten den Eindruck haben, dass wir geliebt werden. Und das sollten wir bei unserem Partner wirklich wissen. Da kommt aber jetzt ein großes Problem rein, wenn wir haben jetzt gesprochen von der Kraft der Wahrheit, einfach uns zu zeigen, wer wir sind, die Kraft der Liebe, die die Fähigkeit hat, unser Selbstbild sozusagen umzuprogrammieren und uns von der Vergangenheit ein Stück weit zu erlösen, Wunden zu heilen. Das haben wir wirklich erlebt. Ich bin in die Ehe gegangen mit dem Gedanken, dass ich echt ein Versager bin. Und es hat in unserer Ehe zu einem echten Problem geführt. Meine Frau hat mir das leider in den ersten 20 Jahren auch immer wieder vermittelt, ohne dass sie das wollte, ohne dass ich ihr da draußen Vorwurf machen kann. Aber die letzten 15 Jahre unserer Ehe waren so gut, wodurch ich dann sagen musste, ich denke nicht mehr, dass ich ein Versager bin. Und meine Frau hat wirklich einen ganz wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass ich das jetzt nicht mehr denke. Also das große Problem ist, Kellers drücken es so aus, die eine Person in der ganzen Welt, die mein Herz in ihrer Hand hält und deren Anerkennung und Bestätigung mir so wichtig sind wie die von keinem anderen Menschen, ist gleichzeitig die Person, die von meinen Sünden tiefer getroffen wird als irgendein anderer Mensch auf diesem Planeten. Und wenn wir eine Zeit lang verheiratet sind, dann wissen wir, dass das wirklich stimmt. Dein Partner kennt deine Macken, deine Schwächen wie kein anderer. Er kennt sie viel besser. Er kennt deine ganzen Schattenseiten, auch wenn du nach außen hin vielleicht immer, wenn du unter anderen Leuten bist, deine Schokoladenseite zeigst. Wir waren mal zusammen im Urlaub, meine Frau und ich. Das ist ein paar Jahre jetzt her. Und ich habe 2 Seelsorgebücher gelesen. Und in diesen Büchern bin ich selber damit konfrontiert worden, dass ich ein ganz schön rechthaberischer Mensch bin und dass ich meiner Frau gegenüber oft, naja, oft weiß ich nicht, aber immer wieder rechthaberisch war, super kritisch. Und ich habe sie dann darauf angesprochen und ich habe gesagt, sag mal, irgendwie habe ich den Eindruck, das ist mir jetzt irgendwie bewusst geworden durch dieses Buch oder durch diese beiden Bücher, dass ich manchmal ganz schön super kritisch bin dir gegenüber und ganz schön rechthaberisch. Ist es so? Und ich habe mir natürlich gewünscht, dass sie sagt, nein, nein, das magst du nie. Sie hat gesagt, ja, so bist du manchmal. Nicht oft, aber manchmal. Ich sage, das verletzt dich bestimmt. Sie sagt, ja, das verletzt mich. Und ich sage, Mann, das will ich echt gar nicht. Weißt du was, ich glaube, ich merke das manchmal gar nicht, wenn ich so bin. Könntest du mir sagen, wenn ich so bin? Und sie war sehr ausweichend und wollte das eigentlich nicht. Und ich kann ganz schön nervig sein, wenn ich irgendwas will. Und habe ihr gesagt, bitte sag mir, wenn ich so bin. Und dann hat sie also ungern, aber weil ich so einen Druck gemacht habe, zugesagt und hat gesagt, okay, ich kann dir sagen, wenn du so bist. Die Fortsetzung folgt gleich. Wenn wir nur die Kraft der Wahrheit anwenden, dann können wir unserem Partner schonungslos sagen, wie er ist, und es kann ihn fertig machen. Weil wir haben die Details, wir erleben das, dass er manchmal einfach sich unmöglich verhält. Und wenn wir ihm nur die Wahrheit sagen, ist es verheerend. Wenn wir ihm nur das Positive sagen, dann hilft es ihm auch nicht. Wir brauchen da einfach die Ausgewogenheit zwischen Wahrheit und Liebe. Wir müssen die beiden Sachen zusammenhalten. Aber das ist gar nicht so einfach. Im Gegenteil, es ist äußerst schwierig, dem Partner die Wahrheit auf eine liebevolle Art zu vermitteln. Was kann uns dabei entscheidend helfen? Und die Antwort ist die Kraft der Gnade. Und das wird mein letzter Punkt sein. Die Kraft der Gnade, Versöhnung ist möglich. Nochmal wie eine kleine Zusammenfassung. Wahrheit ohne Liebe ist das Ende der Verbindung zwischen den Ehepartnern. Und Liebe ohne Wahrheit gibt uns die Illusion einer innigen Verbindung miteinander, ist aber das Ende der gemeinsamen Reise in die neue Schöpfung und des gemeinsamen Wachstums. Wie kriegen wir also Liebe und Wahrheit zusammen? Und die Lösung ist Gnade. Die Erfahrung der Gnade Jesu macht es möglich, die beiden wichtigsten Fertigkeiten in der Ehe zu erlernen. Und das ist jetzt wirklich wichtig. Ich wünsche, dass ihr euch das merkt. Vergebung und Buße. Nur wenn wir gut in der Vergebung und exzellent in der Vergebung und exzellent in der Buße sind, können wir Wahrheit und Liebe zusammenhalten. Vergebung ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel in der Ehe, um Beziehungen aufrechtzuerhalten, Beziehungen eng zu halten. Und Buße, dass ich immer wieder umdenke, dass ich immer wieder bereit bin, neu zu denken, auch umzukehren von einem falschen Verhalten, ist was ganz Entscheidendes. Ich fand einen ganz tollen Vergleich, den mal jemand angestellt hat, dass man die Ehe mit einer Trommelschleifmaschine verglichen hat. Ich wusste vorher nicht, was das ist. Da tut man oft Edelsteine in so eine Trommel rein, wo sie durch das Drehen in so einen, man könnte sagen, in so einen konstruktiven, kreativen Kontakt miteinander kommen. Die Steine schleifen sich buchstäblich die scharfen Kanten und Ecken weg, bis sie schön strahlend und glatt sind. Man braucht allerdings das richtige Poliermittel dafür. Wenn man kein Poliermittel dazu gibt, dann zertrümmern die Steine sich gegenseitig. Und ich habe Ehen erlebt, die so kaputt waren, weil sich in dem Menschen die Kraft der Wahrheit angewendet haben und sich schonungslos die Wahrheit gesagt haben, ohne Liebe, sie sich gegenseitig kaputt gemacht haben. Was wir brauchen, ist das Poliermittel der Gnade Gottes, wenn man so will. Weil ohne diese Gnade gehen beide Partner entweder aufeinander los und machen sich fertig oder sie gehen auf Abstand. Und beides ist nicht wirklich hilfreich. Wenn ich die Gnade Gottes in der Ehe nicht anwende, dann kann ich die Wahrheit immer wieder als Waffe benutzen, um den anderen zu verletzen. Und die Reaktion ist, ich wiederhole mich da, entweder Rückzug oder Gegenangriff. Deswegen, eine der absoluten Grundfertigkeiten in einer Ehe ist die Fähigkeit, meinem Partner die nackte, ungeschminkte Wahrheit über das zu sagen, was er getan hat. Gut, dass es hier nicht aufhört. Und ihm dann zu sagen, dass ich ihm vergeben habe, und zwar ohne Wenn und Aber, auch ohne Selbstgerechtigkeit oder Überheblichkeit. Ich möchte kurz die Geschichte von mir und meiner Frau zu Ende erzählen. Also sie hatte mir das gesagt im Rahmen eines, ich hatte sie gebeten, mir zu sagen, wenn ich so rechthaberisch und so super kritisch ihr gegenüber bin, was sie verletzt hat. Etwa 3 Monate später waren wir in Spanien. Ich habe dort eine Freizeitgruppe betreut oder wir haben das zusammen gemacht und ich habe jeden Abend, sollte ich Vorträge halten oder Bibelarbeiten halten, in El Berganti war das. Und wir sind am ersten Tag dort angekommen und sind ein bisschen am Strand spazieren gegangen. Und dann habe ich wieder sowas losgelassen, was meine Frau verletzt hat. Und sie hat dann gesagt, jetzt hast du das wieder gemacht. Und dann habe ich was sehr Unschönes gemacht. ich habe das nicht an mich rangelassen, sondern bin zum Gegenangriff gekommen und habe sie zum Schluss beschuldigt und habe gesagt, nee, sie hat sich falsch verhalten. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, Wolfgang, ich habe dir das jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal gesagt in den letzten paar Monaten und jedes Mal hast du zum Schluss den Spieß rumgedreht und ich war die Dumme, ich habe den schwarzen Peter gehabt. Weißt du, da mache ich nicht mehr mit. Könnt ihr euch so ein kleines bisschen vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe? Weißt du, das war am Anfang dieser Zeit. Ich sollte jeden Tag Leuten was Frommes erzählen. Und dann sagt mir meine Frau sowas. Ich war ziemlich fertig. Aber es war sehr gut, dass sie dann noch was anderes dazugefügt hat. Und zwar hat sie gesagt, weißt du, Wolfgang, du bist manchmal so, das stimmt. Aber ich hätte es von mir aus nie angesprochen. Du hast so viele gute Eigenschaften, die ich sehr an dir schätze. Und ich weiß, dass du mich lieb hast. Ich kann damit umgehen, dass du ab und zu so ein bisschen von oben herab mich behandelst, weil du das sehr selten machst. Aber bitte, also und ich liebe dich wirklich so, wie du bist. Und ich reduziere dich nicht darauf, auf diesen Fehler. Aber bitte entlass mich aus dieser Pflicht, dir zu sagen, wenn du so bist. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich dann gefühlt habe? Das war für mich wirklich wie eine Erfahrung des Evangeliums von der Gnade Jesu. Und ich war voll motiviert, meine Bibelarbeiten zu halten. Wisst ihr, wir brauchen, um die Kraft der Gnade zu erfahren, vor allem Demut. Ich kann mich nicht auf das hohe Ross setzen, meinem Partner gegenüber und denken, ich bin der Gute und der andere ist der Schlechte. Und beides und auch einfach eine Freude über Gott und über die Liebe Gottes. Und beides bekommen wir, glaube ich, nur, wenn wir die Gnade Gottes in unserem Leben echt selber erfahren haben. Und das Evangelium kann uns so verwandeln, dass unser Selbstbild nicht auf Leistungen beruht. Leider macht es bei vielen Christen, also die definieren sich über Leistung und nicht auf der Tatsache, dass Gott uns bedingungslos liebt und uns seinen Sohn gegeben hat und uns damit seine Liebe wirklich bewiesen hat. Und Tim Keller drückt mal in einem anderen Buch, hat einen großartigen Satz, den ich euch vorlesen möchte. Das Evangelium drückt uns in den Staub der Demut hinunter und hebt uns gleichzeitig hoch bis zum Himmel. Wir sind beides, totale Sünder, und total von Christus geliebt und angenommen. Und jetzt komme ich in die Zielgerade und möchte noch was sagen über diese einzigartige Macht der Ehe. Die Ehe hat eine einzigartige Macht, uns die Wahrheit über uns selbst zu zeigen. Sie hat eine einzigartige Macht, unsere Vergangenheit zu erlösen. Einzigartig, nicht eigenartig. Einzigartige Macht, unsere Vergangenheit zu erlösen und durch Liebe unser Selbstbild zu heilen. Und sie hat eine einzigartige Macht, uns zu zeigen, was für eine Gnade Gott uns in Jesus Christus erwiesen hat. In Epheser 5 sagt Paulus uns, dass Jesus sein Leben für uns hingegeben und uns vergeben hat, um uns zu etwas Schönem zu machen. Und weil Jesus das für uns getan hat, können wir das Gleiche für andere tun. Und ich möchte euch drei Verse aus dem Epheser 5 vorlesen und dann eine Bemerkung nur dazu machen. Da steht, ihr Männer liebt eure Frauen und zwar so, wie der Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Was mir irgendwann mal aufgefallen ist und was mich wirklich also fast umgehauen hat, ist diese Aussage, die hier gemacht wird, dass der Herr Jesus seine Gemeinde liebt und hat sich für sie hingegeben. Und wir wissen, dass das Menschen waren von Anfang an, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Er hat sie geliebt und hat sie dadurch schön gemacht. Wenn du den Eindruck hast, dein Partner ist nicht schön genug, und das, ich meine, was ich sage, das erschöpft sich nicht in Äußerlichkeiten, Weißt du, wie du ihn schön machen kannst? Indem du ihn liebst. Es ist der beste Weg, ihn schöner zu machen, indem du ihm deine Liebe zeigst, auf alle mögliche Weise. Und da ist folgende Haltung total wichtig und zielführend. Du kannst zu dem anderen sagen, ich sehe deine Sünde, aber ich kann sie mit Vergebung bedecken, weil Jesus meine Sünde gesehen und bedeckt hat. Wenn dir es schwerfällt zu vergeben, dann denk einfach darüber nach, wie viel der Herr Jesus dir vergeben hat. Und dann kannst du dem anderen auch mit Gnade in Gnade begegnen und ihm auch vergeben. Es gibt nämlich keine mächtigere Quelle des Vergebens als Gott. Und ich glaube, dass es für eine Ehe kaum etwas Wichtigeres gibt, als die Fähigkeit, voll und ganz aus freien Stücken und ohne Hintergedanken und von ganzem Herzen zu vergeben, weil nur durch Vergebung ein Neuanfang möglich ist. Und wir brauchen solche Neuanfänge in der Ehe und auch in Beziehungen zwischen Freunden immer wieder. Und weil ich ein Sünder bin, der durch die Gnade Gottes gerettet ist, kann ich die Kraft der Wahrheit und die Kraft der Liebe mit Gnade in meine Ehe anwenden. Und dann kann ich dem anderen, meinem Ehepartner, wirklich helfen, etwas Herrliches zu werden, der Mensch zu werden, der er in Gottes Sinn sein soll. Aber dazu brauche ich einfach die Gnade Gottes. Ich brauche die Kraft der Wahrheit, die Kraft der Liebe. Und dann kann ich dazu helfen, dazu beitragen, dass der andere Mensch sich mehr und mehr verändert und zum Schluss mehr und mehr wie so ein fein geschliffener Diamant aussieht, der poliert ist und der wunderschön ist. Und Ehepaare, die wirklich eine geistliche Gesinnung haben, sehen in dem Partner ein wenig von dem, was Gott in ihm sieht. Und das begeistert sie und sie möchten durch ihre Liebe, dass das mehr und mehr zur Entfaltung kommt. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Dostojewski. Er hat mal gesagt, einen Menschen lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. So eine Haltung brauchen wir. Ich glaube, das hilft uns total. Und dann erleben wir eine Ehe, in der wir wirklich uns auf dieser Reise befinden, in eine neue Schöpfung, dass Gott wirklich was Großes in uns und durch uns macht. Und ich wünsche jedem von uns, dass er seinen Ehepartner so sehen kann, wie Gott ihn gemeint hat und dazu beitragen kann, dass er in dieses Bild verändert wird, wie Gott ihn gemeint hat. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir einfach von Herzen für diese großartige Idee, die du hast für Ehe, dass du Ehe gebrauchst, dass wir lernen, was Wahrheit, was Liebe, was Gnade bedeutet. Und ich bete, dass wir immer wieder daran denken, mit wie viel Wahrheit, Liebe und Gnade du uns begegnest. Und wenn du uns die Wahrheit sagst, dann machst du das nie, um uns fertig zu machen, sondern dann machst du das immer, um uns einfach zur Umkehr zu leiten. Und das machst du durch deine Güte, das machst du durch deine Geduld, durch deine Langmut, durch deine Liebe. Und wir beten, dass wir unseren Ehepartner auch mit den Augen sehen, mit denen du jeden Menschen siehst. Mit Augen der Liebe, die dir einfach das Schöne sehen, was du hineingelegt hast. Und ich bete, dass wir Ehe wirklich, dass Ehe für uns in einem ganz neuen Licht vielleicht aufleuchtet. Und wenn wir auf diesem Weg schon sind, dass wir einfach auf diesem Weg bleiben. Vielen Dank, dass du uns dabei helfen kannst und dass du uns das große Vorbild bist. Amen. Es gibt ein paar Fragen dazu. Jetzt schaue ich, ja, die hat der Ralf euch rumgeschickt. Und wenn ihr ein Ehepaar seid oder wenn ihr eng befreundet seid, dann könnt ihr über diese Fragen vielleicht nach dem Mittagessen mal ein bisschen nachdenken. Wo habt ihr das schon in eurer Ehe erlebt, dass ihr euch gegenseitig geholfen habt, eure Macken zu verringern oder sogar zu beseitigen? Die anderen beiden Fragen sind, wo sieht man die Kraft der Wahrheit und die Kraft der Liebe in eurer Ehebeziehung? Und die dritte Frage, an welchen Stellen in eurer Ehe wird Gottes Gnade sichtbar? Das wird mich freuen, wenn ihr darüber nachdenkt.